Guten Tag, wir kommen zur vierten Folge im Kolosserbrief und ich hoffe, alle, die hier sind, haben jetzt das Skript bekommen, zwei Seiten, wem fehlt es noch? Hand hoch. Und die, die über dem Livestream zugeschaltet sind, die können das gleich da unten beim Bild, gibt es einen Link, kann man anklicken und dieses Skript zu dem Brief an die Kolosser, Teil Römisch 2, runterladen. Es geht heute weiter mit Kapitel 1, Vers 18. Und wenn man gerade auf dem Skript hinschaut, am Anfang habe ich die Struktur des Kolosserbriefes nochmals wiederholt. Es sind zwei Hauptteile. Kapitel 1 und 2, ein Teil. Kapitel 3 bis 4, ein Teil. Der erste Teil ist überschrieben mit die Lehre von der Erhabenheit des Sohnes Gottes. Also in diesen zwei Kapiteln wird uns die Herrlichkeit und Majestät, Größe und Schönheit des ewigen Sohnes Gottes vorgestellt. Im zweiten Teil, Kapitel 3 bis 4, da geht es dann um die praktischen Konsequenzen aus dieser Lehre über die Herrlichkeit des Sohnes Gottes. Wenn wir jetzt lesen ab Vers 18, ist uns also klar, wir sind da eigentlich mittendrin in einem zusammenhängenden Abschnitt. Nach der Begrüßung 1 bis 2 folgt dieses Gebet von Paulus, wo er für die Kolosser dankt. Verse 3 bis 8. Und dann folgt ein weiteres Gebet des Apostels, da bittet er um geistliches Wachstum bei den Kolossern, Verse 9 bis 15. Und dann im Anschluss an dieses Gebet beschreibt er die Erhabenheit Christi als Gott und Mensch. Und das in den Versen 16 bis 23. Und wenn wir jetzt lesen ab Vers 18, als Fortsetzung vom letzten Mal, dann muss uns klar sein, da sind wir in diesem Abschnitt drin über die Erhabenheit Christi als Gott und Mensch. Ab Vers 24 bis Kapitel 2, Vers 3 beschreibt der Apostel seinen Dienst, und zwar mit zwei verschiedenen Seiten. Und danach in den Versen Kapitel 2, 4 bis 23, da finden wir eine ganz fundamental wichtige Widerlegung der Irrlehre, die in Kolossä Eingang gefunden hatte. Die Kolosser kamen also zum Glauben durch den Dienst von Epaphras, aber wurden dann besucht. Wie das so oft geschieht in Gemeinden. Es gibt einen Anfang und dann kommen andere, die wollen da etwas pflücken, indem sie fremde Lehren reinbringen. Und darum hat Paulus den Kolosserbrief geschrieben. Und er geht eigentlich so vor, wie man auch vorgehen sollte, wenn man ein kleines Kind sieht, das spielt mit etwas ganz Gefährlichem. Da muss man Ruhe bewahren. Wenn man nämlich ganz entsetzt und aufgelöst und aufgeregt auf das Kind zugeht, dann kann es sein, dass das gefährliche Spielzeug wirklich seine Gefährlichkeit auch in Tat umsetzt. Was macht man, wenn man einem Kind etwas wegnehmen muss, das es unbedingt haben möchte, das es so toll findet, aber es ist ganz gefährlich? Man muss ihm noch etwas Besseres geben. Man lässt es fallen. Und genau das macht der Apostel Paulus hier. Er zeigt, wer der Herr Jesus ist, seine Herrlichkeit und Größe, und das soll die Kolosser dazu bringen, dass sie sagen, und was haben die da uns erzählt? Mit dem wollen wir gar nichts zu tun haben. Ich lese jetzt ab Kapitel 1, Vers 18. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde, der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmeln. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und untadelig und unsträflich vor sich hinzustellen. Sofern ihr in dem Glauben gegründet und fest bleibt und nicht abbewegt werdet von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das gepredigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch das, was noch fehlt an den Drangsalen des Christus für seinen Leib. Das ist die Gemeinde, deren Diener ich geworden bin nach der Verwaltung Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden. Das Geheimnis, das von den Zeitaltern und von den Geschlechtern oder Generationen her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen offenbart worden ist, den Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses ist unter den Nationen. Das ist Christus in euch. Die Hoffnung der Herrlichkeit, den wir verkündigen, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, damit wir jeden Menschen vollkommen in Christus darstellen. Wozu ich mich auch bemühe, indem ich kämpfend ringe, gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt, in Kraft. Bis dahin. Man hat vielleicht gemerkt beim Lesen, dass ich gewisse Wörter übertrieben betont habe. Das habe ich darum gemacht, weil diese Betonungen im Grundtext vorhanden sind. Und zwar haben wir gerade ab Vers 16 7 solche Betonungen, wo also Jesus Christus durch eine Betonung im griechischen Text besonders hervorgehoben wird. Das beginnt nämlich in Vers 16, wo der Herr Jesus als Schöpfer vorgestellt wird. Aber das ist Wiederholung vom letzten Mal. Es geht um Jesus Christus in den Versen davor, um den Sohn der Liebe Gottes. Da sagt Paulus in Vers 16, denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden. Die in den Himmeln und die auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Also, wir haben hier in Vers 16 eine Betonung. Denn durch ihn, nicht durch irgendjemand anders, ist alles erschaffen worden. Da wird also vorgestellt, Jesus Christus ist der Schöpfer. Er war der das ausgeführt hat, was in 1. Mose 1 beschrieben wird. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde und so weiter. Das ist durch ihn geschehen. Übrigens möchte ich noch betonen, in Vers 16, da steht ganz wörtlich im Griechischen, denn in ihm sind alle Dinge geschaffen. Aber das ist ja nicht deutsch. Und darum musste man übersetzen, denn durch ihn. Aber die Elbefelder, die alte Elbefelder und auch die CSV Hückeswagen, die haben dann in der Fußnote erklärt, wörtlich in ihm, das heißt in der Kraft seiner Person. Das bedeutet also, denn in ihm sind alle Dinge geschaffen, dass er die Kraft hatte, alles ins Dasein zu rufen, aus dem Nichts. Und alles zu bereiten, wie es in 1. Mose 1 beschrieben ist. Also in der Kraft seiner Person. Aber am Schluss des Verses haben wir gelesen, alle Dinge sind durch ihn. Da steht dann eben nicht mehr en, also in ihm, sondern die Auto, das Wort dia. Und das bedeutet, dass er, dass mittels seiner Person die Erschaffung geschehen ist. Also, er hat es persönlich ausgeführt, bedeutet das. Und in ihm am Anfang, das bedeutet, es ist in seiner eigenen Kraft geschehen. In seiner Kraft, und er hat es auch selber ausgeführt. Und drittens heißt es, und alles ist für ihn geschaffen. Das heißt, alles, die ganze Schöpfung wurde erschaffen zu seiner Ehre. Und darum soll die ganze Schöpfung ihn anbeten. Es ist zu seiner Ehre geschehen. In ihm, durch ihn, für ihn. Und eben in Vers 16 am Anfang speziell betont, denn durch ihn. Und diese Betonungen gehen weiter in Vers 17. Und er ist vor allen. Und alle Dinge bestehen zusammen durch ihn. Also er, nicht irgendjemand anders. Er ist vor allen. Und ich habe letztes Mal schon erklärt, es ist ganz wichtig zu sehen, es heißt nicht, er war vor allen. Das wäre ja grammatikalisch zu erwarten. Etwas in der Vergangenheit beschreibt man mit einer Vergangenheitsform. Er war. Aber der griechische Text sagt, er ist. Und was hier schon gar nicht steht, ist, er wurde. Ja? Wenn Jesus Christus nicht ewig wäre, dann müsste hier stehen, er wurde vor allem. Aber er ist von Ewigkeit her. Und darum heißt es, er ist vor allem. Und dieses Ist, diese Gegenwartsform, drückt aus, dass er eben der Ewigseiende ist. Der Schöpfer von allem. Und er war schon immer, bevor irgendetwas ins Dasein gekommen ist. Das erinnert uns an Johannes 8, wo der Herr Jesus den jüdischen Führern sagt, Johannes 8, Vers 57, da sprachen die Juden, das heißt die führenden Juden in Jerusalem, zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich. Im Griechischen steht Amen, Amen. Das ist eine doppelte, feierliche Bestätigung. Amen, Amen. Ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich. Abraham wurde im Jahr 2111. Da wurde er geboren, nach strenger biblischer Chronologie. Und natürlich einige Monate davor kam er ins Dasein. Ja? Abraham wurde. Und der Herr Jesus sagt, ehe Abraham wurde, bin ich. Er sagt nicht, ehe Abraham wurde, wurde ich. Nein, das geht gar nicht. Aber er sagt auch nicht, ehe Abraham wurde, war ich. Sondern er sagt, ehe Abraham wurde, bin ich. Und nun, das hat der Herr Jesus in Jerusalem geredet. In Jerusalem damals war die verbreitete Sprache, welche?
Hebräisch.
Hebräisch. Viele sagen, darum habe ich gefragt, viele sagen Aramäisch. Stimmt nicht. Vor 2000 Jahren war in Jerusalem die erste Sprache Hebräisch. Es gibt sogar im Talmud eine Anekdote von einer Frau, die in Jerusalem lebte, die aber nur Aramäisch kannte. Und da wird über ihre Sprachprobleme gesprochen in Jerusalem. In anderen Gebieten, zum Beispiel in Galiläa, ja, da war es gut, wenn man Aramäisch konnte. Das war nebeneinander, diese zwei Sprachen. Aber es kommt auch darauf an, welcher Region. Jerusalem, Hebräisch. Und darum all diese Tempelreden, die wir im Johannesevangelium haben, so ausführlich, die muss man sich im Original eben vorstellen, in Hebräisch. Und wir können das natürlich jetzt zurück übersetzen. Ehe Abraham wurde, bin ich. Dann sagt der Herr Jesus, Echje. Und das ist schockierend. Warum? Weil Gott in 2. Mose 3, Mose erscheint im Dornbusch und sagt, Echje. Asher Echje. Ich bin, der ich bin. Und Mose bekommt den Auftrag, er soll zu den Kindern Israel gehen und sagen, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Ich bin Echje. Und im Hebräischen, im Althebräischen, Echje ist ein Durativ, das heißt, ich bin der fortdauernd Seiende. Nicht der, der mal entstanden ist, sondern der, der immer ist, der das Sein in sich selbst hat. Und jetzt muss man sich vorstellen, Jesus Christus sagt diesen Führern, ehe Abraham wurde, Echje. Und jetzt versteht man, der nächste Vers, da hoben sie Steine auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging aus dem Tempel hinaus. Die haben genau verstanden, was das heißt. Wenn er sagt, Echje, bin ich. Ich bin der ewig Seiende. Und das natürlich auch schon, bevor überhaupt Abraham entstanden ist. Und hier im Kolosserbrief haben wir, und er ist vor allem. Und alle Dinge bestehen zusammen durch ihn. Das haben wir letztes Mal gesehen. Er hält auch die ganze Welt zusammen, damit sie bestehen kann. Er hat sie erschaffen, aber auch durch ihn wird die Welt erhalten in ihrem Fortbestand. Aber eben nicht irgendjemand anders. Er! Und jetzt kommen wir zu Vers 18. Und da ist die Betonung, und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde, der Anfang, der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten. Und dann wieder betont, damit er in allem den Vorrang habe. Kein anderer. Es geht darum zu zeigen, der Jesus ist einzigartig. Und der Heilige Geist will den Herrn Jesus verherrlichen. Der Herr Jesus hat gesagt in Johannes 16, in seinen Abschiedsreden im Obersaal, Johannes 16, Vers 12 lese ich, noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Also, Jesus Christus hatte damals noch nicht alles den Jüngern mitgeteilt, was sie wissen sollten. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, also sagt, ab dem Pfingsttag, wenn der Heilige Geist auf die Erde kommt, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Und darum mussten zum Beispiel die Briefe im Neuen Testament dann geschrieben werden. Und da werden Dinge erklärt, die man in den Evangelien noch nicht finden kann. Weil der Herr Jesus damals, als er auf der Erde war, noch nicht alles sagen konnte. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht von sich selbst aus reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen, also auch die Zukunft, wie zum Beispiel in der Offenbarung ausgeprägt. Und dann sagt er wird mich verherrlichen. Der Heilige Geist ist Gott von Ewigkeit her, aber er hat selber gewählt, den Herrn Jesus in den Mittelpunkt zu stellen und auf ihn hinzuweisen. Und darum ist es eben auffällig, wenn Leute sehr viel vom Heiligen Geist sprechen, aber wenig vom Sohn, dann merkt man, etwas stimmt nicht. Weil der Heilige Geist, und ich mindere nicht die Gottheit und ewige Allmacht und Allgegenwart und Allwissenheit des Heiligen Geistes, aber er will den Sohn verherrlichen. Weil Gott sich eben durch den Sohn offenbart. Darum wird der Herr Jesus, das haben wir letztes Mal gesehen, in Vers 15 genannt, der das Bild des unsichtbaren Gottes ist. Gott, der dreieinige Gott, offenbart sich durch den Sohn. Und darum wird gesagt, er ist das Haupt des Leibes. Und am Schluss von Vers 18, damit er in allem den Vorrang habe. Und dann kommen noch drei weitere Betonungen nach diesen vier. Denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen. In keinem anderen. In ihm. Und durch ihn, durch keinen anderen, alle Dinge mit sich zu versöhnen. Und schließlich, wenn gesagt wird, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, auch das ist betont. Ja, das habe ich jetzt einfach so gesagt, das ist betont. Und jemand sagt sich, ja, also in meiner Bibel ist das nicht speziell hervorgehoben. Also diese sieben. Vielleicht zum Teil schon. In der Elberfelder ist Vers 17 und er kursiv. Vers 18 und er kursiv. Und am Schluss auch damit er kursiv. Aber die anderen sind nicht kursiv. Wie kann man das herausfinden, wenn man nicht Griechisch kann? Da gibt es zum Beispiel diese Bibel, The Discovery Bible. Das ist eine Bibelausgabe von Gleason Archer. Also man sagt Archer, aber er schreibt sich A-R-C-H-E-R. Gleason Archer. Das ist ein großer Gelehrter, bibeltreu, und der hat den Text genommen, der New American Standard Bible, und hat überall im ganzen Neuen Testament, da wo etwas betont ist, das rot hervorgehoben, mit roter Schrift. Also weiß man sofort in jedem Vers, wo ist eine besondere Betonung. Das ganze Neue Testament hindurch. Und er hat auch bei den Verben, im Altgriechischen kann man ja ausdrücken, ob eine Handlung fortdauernd ist oder ob sie gesehen wird als punktuelle Handlung oder resultativ, eine Handlung, die aber jetzt eine Wirkung hat bis in die Gegenwart, weiter fortdauernd eine Wirkung hat. Das hat er alles angegeben mit Symbolen. Dass man sofort erkennt, aha, das ist das, das ist das. Kann sogar eben der Leser, der die griechische Grammatik nicht beherrscht, kommt da heran. Und jetzt zum Beispiel in Kolosser 1, da hat er das natürlich eben solche Betonungen hervorgehoben. Und im Griechischen gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man die Betonungen machen kann. Zum Beispiel kann man betonen durch die Wortstellung, indem man eben Wörter voranstellt, wo man eigentlich erwarten würde, aber das kommt eigentlich erst da. Das kann man auf Deutsch auch. Wenn ich sage, ich gehe in den Wald hinein. Oder noch besser, ich gehe gerne in den Wald hinein. Aber ich könnte auch sagen, in den Wald hinein gehe ich gerne. Ja, aber es ist nicht das Gleiche. Er wird wirklich betont durch die Voranstellung in den Wald hinein. Das können wir im Deutschen besser als in gewissen anderen Sprachen, weil wir im Deutschen sehr viel Formen haben. Zum Beispiel in den Wald merkt man sofort, das ist der Akkusativ. Aber in Sprachen, wo man das dann nicht kann, kann das je nachdem dann unklar sein. Also durch den Formenreichtum im Deutschen können wir mehr mit der Wortstellung spielen, aber Griechisch hat noch viel mehr Formen. Das Verb hat etwa 450 Formen im Altgriechischen. Und eben die Fälle sind ganz genau durch die Endungen vorgegeben. Und da kann man viel mehr spielen. Und dadurch ist das Griechische ideal, um eben solche Nuancen auszudrücken. Und das bringt er raus. Das ist fantastisch. Und dann gibt es natürlich auch solche Dinge, wenn ich sage auf Deutsch, ich denke. Dann kann ich ja betonen, ich denke. Aber wenn es geschrieben ist und man kann nicht unterstreichen, nicht kursiv setzen, wie merkt man, dass ich betont ist? Auf Italienisch kann ich das. Wie?
Will ich denke betone.
Ich denke. Io penso. Ja, weil man, in der Italienischen hat man so viele Formen im Verb, da muss man nicht sagen io. Penso. Das reicht, das versteht jeder, ich denke. Aber wenn ich dann sage, io penso, dann heißt das, ich denke. Und im Griechischen ist das eben auch so. Solche Mittel hat man, einfach um ein Beispiel zu geben. Und das ist eben das Schöne in dieser Ausgabe, da wird das eben herausgearbeitet. Und das gibt wirklich einen Reichtum. Dann versteht man diesen Abschnitt ganz anders. 7-mal wird da betont, denn durch ihn und er ist das Haupt und so weiter. Das zeigt, es geht dem Apostel Paulus zu zeigen, wer Jesus Christus ist und wie reich wir durch den Glauben in ihm sind. Und dann wollen die Kolosser auf dieses Geschwätz von diesen Irrlehren eingehen. Darum geht es hier, um den Kontrast zu zeigen. Weil diese Irrlehrer, die haben gesagt, ja, ihr könnt langsam immer mehr aufsteigen, in höhere Sphären aufsteigen. Der Apostel Paulus zeigt, nein, der Herr Jesus ist wunderbar und vollkommen. Und wir sind mit ihm verbunden. Wir müssen nicht langsam aufsteigen. In ihm haben wir alles. Schauen wir mal, Kapitel 2, Vers 9. Da sagt er, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid vollendet in ihm. Ihr seid vollendet in ihm. Er ist so herrlich und ihr seid in ihm zur Vollendung gekommen, weil er am Kreuz alles gut gemacht hat. Da braucht es keine Evolution mehr. Keine spirituelle Evolution mehr. Und das ist eben das Anliegen, das hinter diesen Versen steht. Also, jetzt wollen wir auf der Reihe nachgehen. Vers 18. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Hier spricht Paulus darüber, dass die Gemeinde, die Ekklesia, der Leib Christi ist. Nicht wahr? Im Alten Testament gab es die Gemeinde noch nicht. Der Jesus sagt ja in Matthäus 16, Vers 18 zu Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde, Ekklesia, bauen. Damals, zur Zeit von Matthäus 16, gab es die Gemeinde noch nicht. Und er hat sie dann gegründet. An welchem Tag? Ja, am Pfingsten. Apostelgeschichte 2. Und da wurden die Gläubigen durch den Heiligen Geist zu einem Leib getauft. Wir können das nochmals lesen. Wir hatten das heute Morgen schon gelesen in anderem Zusammenhang. 1. Korinther 12, Vers 13. Ich lese ab Vers 12. Denn so wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele, ein Leib sind, so auch der Christus. Denn auch in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie. Also, alle Gläubigen der heutigen Zeit sind durch den Heiligen Geist ab dem Pfingsttag getauft worden. Und was bedeutet Taufe im Heiligen Geist? Das ist nicht ein ekstatisches Erlebnis, sondern das heißt, zu einem Leib getauft. Also wenn jemand ein Glied wird am Leib Christi, dann ist er mit dem Heiligen Geist getauft. Das macht das aus. Das ist die Taufe mit dem Heiligen Geist. Und interessant eben, dieser Leib wird hier genannt, nochmals Vers 12, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele, ein Leib sind, so auch der Christus. Da wird also der Leib, die Gemeinde, bestehen aus allen Gläubigen, allen wahren Gläubigen, verbunden mit Christus, dem Haupt, aber das Ganze wird genannt der Christus. Das ist etwas Sensationelles. Ich war im Alten Testament, war der Christus. Wie sagt man auf Hebräisch Christus? Messias, ja. Mashiach, das gibt dann das Messias. Und die griechische Übersetzung ist Christus. Aber da wird also Christus verbunden mit seinem Leib, mit allen Gläubigen, wird seit dem Pfingsttag bezeichnet als der Messias. Das ist der Messias. Christus verbunden mit den Gläubigen der Gemeinde. Und jetzt hier in Kolosser 1, Vers 18 sagt Paulus, er ist das Haupt des Leibes. Wieso muss man das betonen? Nun, ich habe hier auf dem Skript geschrieben, der Herr Jesus ist die oberste Autorität der Gemeinde. Nicht der Papst. Ja? Gemäß der Lehre der römisch-katholischen Kirche ist der Papst das Haupt der Kirche. Und damit greift er die Herrlichkeit des Sohnes Gottes an. Also er maßt sich etwas an, was nur dem Sohn Gottes zusteht. Das ist unglaublich. Und es kommt ja dazu, er nennt sich auch Heiliger Vater oder lässt sich Heiliger Vater nennen. Wo kommt das vor, Heiliger Vater, in der Bibel? Ja. Im hohenpriesterlichen Gebet, im Gebet des ewigen Sohnes zum ewigen Vater in Johannes 17, da spricht der Herr Jesus den Vater an mit Vers 11. Und ich bin nicht mehr in der Welt, und diese sind in der Welt. Und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Das ist ja unglaublich. Gott, der Vater, hat diesen Namen, Heiliger Vater. Und wie kann ein Mensch sich so nennen lassen? Also er müsste empört aufstehen und sagen, das geht gar nicht. Und Kolosser 1, Vers 18 sagt, und er ist das Haupt des Leibes. Und wie ist das mit der Church of England? Wer ist das Haupt? Die Queen. Die Queen Elizabeth die Zweite ist offiziell das Haupt der anglikanischen Kirche von England. Nicht weltweit, die anglikanische Kirche, aber in England. Das ist unglaublich. Das darf sie nicht. Und der Kolosserbrief vor bald 2000 Jahren sagt, er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Und dann wird der Herr Jesus noch genannt, der Anfang ist. Wie muss man das verstehen? Nun, ich habe auf dem Skript hingeschrieben, das griechische Wort Arche heißt Anfang, Ursprung oder auch Quelle. Nun, der Herr Jesus hat keinen Anfang. Wir haben gesehen, er ist vor allem. Vers 17. Nicht er wurde vor allen Dingen. Auch nicht er war vor allen Dingen, sondern er ist vor allen Dingen. Und er wird hier genannt der Anfang. Das bedeutet nicht, dass er einen Anfang hat, sondern er ist eben die Arche, das heißt der Ursprung, die Quelle von allen Dingen, weil er ja alles erschaffen hat. Aus dem Nichts, durch sein Wort ins Dasein gerufen. Und in Offenbarung 3, Vers 14, da wird uns etwas ganz Ähnliches mitgeteilt. Der Jesus sagt zur Gemeinde in Laodicea, Offenbarung 3, 14, und dem Engel der Versammlung in Laodicea schreibe, dieses sagt dir Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Das bedeutet also, der Jesus ist die Quelle, der Ursprung von allem Erschaffenen. Denn in ihm, durch ihn und für ihn sind alle Dinge erschaffen worden. Und er ist der Ursprung der alten Schöpfung von 1. Mose 1,1 und er ist auch der Ursprung von der neuen Schöpfung. Und wenn es eben hier heißt, er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde, Vers 18, der Anfang ist, ja, die Gemeinde nimmt ja eigentlich schon etwas weg von der neuen Schöpfung. Ja? Darum heißt es in 2. Korinther 5, Vers 17, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Und wer ist der Ursprung der Wiedergeburt und der Neuschöpfung des Menschen? Der Herr Jesus, der Erlöser. Er ist eben der Anfang im Sinn von Quelle und Ursprung auch der Neuschöpfung. Und dann wird gesagt, der Erstgeborene aus den Toten. Was bedeutet das? Nun, der Erstgeborene ist ja meistens der Erste, der in einer Familie geboren wird. Aber nicht immer. Wo gibt es Erstgeborene, die waren nicht die Ersten, die geboren wurden? Ja, Esau, Jakob. Jakob bekam das Erstgeburtsrecht. Aber wer zuerst aus dem Mutterleib herauskam, war Esau. Also Gott hat den zweiten, zeitlich späteren, zum Erstrangigen gemacht. Und das finden wir übrigens auch in Psalm 89. Da geht es um den Bund mit David und Gottes Verheißung, dass nach David das Königtum weitergehen wird über seinen Sohn Salomo und dann weiter und weiter bis auf den Messias. Und da steht in Psalm 89, Vers 28, so will auch ich ihn zum Erstgeborenen machen, zum Höchsten der Könige der Erde. Wenn wir hier einen Zusammenhang machen mit Salomo, Salomo war nicht der Erstgeborene in Davids Familie. Aber er wurde König. Das heißt, das Erstgeburtsrecht wurde Salomo gegeben. Und so können wir weiterfahren in der Familie von Isai. Wer wurde König? David. Und da war Nummer? Der war die Nummer? Der Letzte. Der Letzte. Nummer? 8. Niemand sagt 7. Weil in einer Bibelstelle steht 8 und in der anderen steht 7. Und die, die sich freuen über jeden Fehler in der Bibel, die jubeln natürlich. Aber wie ist das? Wie sollen wir zählen? Wir haben 6 Kinder bekommen. Also ist unser Jüngster, Haniel, ist der 6. Aber der Älteste ist 2009 verstorben. Und jetzt, was soll ich sagen, was ist Haniel? Ist er Nummer 5 oder ist er Nummer 6? Ja, also bis 2009 war er Nummer 6 und nachher wurde er Nummer 5. Und bei David war das auch so, darum steht einmal 7 und einmal steht 8. Aber eben der Jüngste. Und der Jüngste bekommt das Erstgeburtsrecht. Also etwas, das ständig geschehen ist. Auch schon ganz am Anfang, Kain war der Erstgeborene. Aber die messianische Linie ging über wen? Über? Aber Abel wurde ermordet, bevor er Kinder hatte. Genau, da hätte man denken können, Abel, aber er wurde ermordet. Seth. Und Seth heißt Ersatz. Der kam an die Stelle von Abel. Und er bekam das Erstgeburtsrecht. Bei den Söhnen von Noah, wir sagen immer Sem, Ham, Japhet. Aber der Älteste war Japhet. Der Jüngste, Ham, Sem war Nummer 2. Aber Sem wurde der, der gewählt wurde für die messianische Linie, also für die Abstammungslinie auf den Erlöser hin. Und darum sagen wir nicht Japhet, Sem, Ham, sondern es steckt uns richtig in den in Blut oder in den Knochen oder was man auch will. Wir sagen Sem, Ham, Japhet. Jawohl, richtig. Also immer wieder wird, je nachdem einer, der später ist, aber er wird zum Erstgeborenen gemacht. Und der Herr Jesus ist also der Erstgeborene aus den Toten. Das bedeutet nicht, dass er der Erste ist, der je auferstanden ist aus den Toten. Wer war zum Beispiel schon vor ihm auferstanden?
Lazarus.
Ja, Johannes 11 und weiter. Der Jüngling von Nain. Ja, da können wir all diese Auferweckungen in den Evangelien zusammenstellen. Und die 12-jährige Tochter von Jairus, dem Synagogenvorsteher. Ja, und sogar im Alten Testament, da haben wir zum Beispiel den Sohn der Witwe von Sarepta, diese Libanesin, wurde der Sohn auferweckt. Und in der Geschichte von Elia und Elisa haben wir 3 Totenauferweckungen, alttestamentlich. Aber der Jesus wird genannt der Erstgeborene aus den Toten. Also der Herrlichste von allen. Warum?
Weil er nicht mehr stirbt.
Ja, er ist auferstanden als Erster, um nie mehr zu sterben. Weil alle, die auferweckt worden sind im Alten Testament und auch in den Evangelien, die sind wieder gestorben. Nicht wahr? Lazarus ist wieder gestorben, sonst würde er heute noch leben. Aber die sind auferweckt worden, aber es war eine vorläufige Auferweckung und die steht eben im Kontrast zu dieser definitiven Auferweckung, wie wir das haben bei dem Herrn Jesus. Und darum wird diese definitive Auferstehung, wird genannt in Hebräer 11, die bessere Auferstehung. Ich gebe die Stelle einfach an für die, die Notizen machen. Und zwar heißt es in Hebräer 11, Vers 35, im Blick auf die Totenauferweckungen, die ich erwähnt habe bei Elia und Elisa. Frauen erhielten ihre Toten wieder durch Auferstehung. Andere aber wurden gefoltert, da sie die Befreiung nicht annahmen, damit sie eine bessere Auferstehung erlangten. Das ist die definitive Auferstehung. Und der Herr Jesus ist also der Erste, der auferstanden ist und nicht mehr stirbt. Wo steht das eigentlich in der Bibel, dass er nicht mehr stirbt? Könnte einer sagen, das ist eine Behauptung. Steht dir nicht so? Kommt das niemandem in den Sinn? Ja, umso besser schlagen wir auf Römer 6. Vers 9. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Also das ist christliche Gewissheit. Wir wissen, dass Christus nicht mehr stirbt. Und er ist auch in anderer Hinsicht der Herrlichste von allen, die aus den Toten auferstanden sind. Nämlich in Johannes 10 sagt er, niemand konnte ihm das Leben nehmen, sondern er hat es selber gegeben. Die Menschen hätten ihn nicht töten können, wenn er nicht sein Leben gegeben hätte. Und dann sagt der Herr in Johannes 10, Vers 18, niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Gewalt, es zu lassen und habe Gewalt, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Er hat also die Autorität und Gewalt, dass er sein Leben gab. Und schließlich lesen wir am Kreuz, da heißt es, er sagte, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Also, das werde ich dann nie sagen, wenn ich auf dem Sterbebett sterben sollte. Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Das kann ich gar nicht. Ja? Und es könnte ja sein, dass Gott in einem solchen Moment mir gerade noch ein paar Tage gibt. Ja? Das haben wir nicht in der Hand. Aber der Herr Jesus konnte sagen, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Er hatte die Gewalt, sein Leben hinzulegen, aber auch das Leben wieder zu nehmen. Und das kann niemand sonst. Das heißt nämlich im Klartext, er hat sich am dritten Tag selber auferweckt. Das ist der Sohn Gottes. Natürlich heißt es in Römer 6, er ist auferweckt worden durch die Herrlichkeit des Vaters. Natürlich steht in 1. Petrus 3, dass er getötet wurde nach dem Fleisch und lebendig gemacht in der Kraft des Geistes. Der dreieine Gott war am Wirken in der Auferstehung. Auferweckt durch die Herrlichkeit des Vaters, lebendig gemacht durch die Kraft des Geistes. Aber Johannes 10 zeigt, er hat als Sohn Gottes das Leben wieder an sich genommen und sich auferweckt. Er ist der Herrlichste, der je gestorben ist und wieder auferstanden ist. Der Erstgeborene aus den Toten. Und warum das alles? Damit er in allem den Vorrang habe. Das will Gott. Und da müssen wir uns ganz persönlich fragen, und wie ist das in meinem Leben? Hat der Herr Jesus wirklich den Vorrang in allen Dingen? Und das ist eine Entscheidung, die wir fällen müssen. Und immer wieder fällen müssen. Denn der Herr Jesus sagt ja zur Gemeinde in Ephesus in Offenbarung 2, ich habe gegen dich, er hat etwas gegen die Gemeinde. Was hat der Herr gegen die Gemeinde von Ephesus? Offenbarung 2, Vers 4. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Gedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tu die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich dir und werde deinen Leuchter von deiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Die erste Liebe, das ist nicht unbedingt die Liebe, die ein Gläubiger empfindet, gleich nach der Bekehrung und Wiedergeburt. Es kann sein. Aber dann ist das so ein bisschen so wie eine Hochzeit, wie eine Schweizer Seilbahn oben anfängt und dann im Tal unten endet. Ja, darum sagt man eine Hochzeit, ja? Es fängt da oben an und endet dann im Tal. Aber Schweizer Bahnen, die sind auch umgekehrt. Die fangen da unten an und so sollte man sich vorstellen, die Hochzeit sollte da unten im Tal sein und die sollte da oben das Eheleben einmal enden in der Ewigkeit. Also, dass die Liebe wächst, Und das ist ja eine wunderbare Erfahrung in Ehen. Auch wenn sie getestet werden durch Schwierigkeiten und es ist ein Problem, eine Frau denkt nicht immer das Gleiche wie ich. Und manchmal frage ich mich, wie kann man das ändern, ja? Aber das ist eben, ich habe keinen Computer geheiratet, sondern einen Menschen. Und, aber es ist so, dass man eben durch das Leben hindurch immer mehr zusammenwächst und die Liebe vertieft sich. Und so sollte das auch sein, dass also die Liebe zum Herrn, gerade nach der Bekehrung, das sollte nicht der Höhepunkt sein, sondern das sollte so aufwärts gehen. Und die erste Liebe, kann man sagen, ist die Liebe, wo der Herr Jesus den ersten Platz hat im Herzen. Und was auch auffällt, ist, der Herr gibt sich nicht zufrieden mit dem zweiten Platz. Der zweite Platz ist ein No-Go, wenn wir uns das vor Augen halten. Er sagt, wenn du nicht Buße tust, werde ich den Leuchter wegrücken. Ja, im Tempel konnte das passieren. Es gab nämlich im zweiten Tempel zur Zeit des Herrn Jesus, gab es Ersatzleuchter in den Aufbewahrungsräumen des Tempels. Und wenn also ein Leuchter aus irgendeinem Grund unrein wurde, nicht mehr koscher war, dann wurde er ersetzt durch einen anderen. Das heißt also, der Leuchter im Heiligtum wurde weggerückt, dass er nicht mehr das göttliche Licht als Zeugnis verkündigen konnte. Und da sagt der Herr zur Gemeinde, ich werde deinen Leuchter wegrücken. Das kann sein, dass eine Gemeinde zu Ende geht. Aber das ist nicht einfach so das Gleiche, wie wenn ein Verein nach 18 Jahren erfolgreicher Bilanz die Türen schließt. Ja, dann ist der Verein weg. Aber wenn eine Gemeinde aufhört zu existieren, dann muss man sich fragen, was will der Herr damit sagen? Er sagt halt zur Gemeinde von Ephesus, ich werde deinen Leuchter wegrücken von deiner Stelle, wenn du nicht Buße tust. Also der Herr ist niemals zufrieden mit dem zweiten Platz. Und das ist dieses Prinzip, das uns da im Kolosserbrief vorgestellt wird, damit er in allem den Vorrang habe.